Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
Hallo Valentin.
Hallo Severin. Wie geht's?
Ja, danke. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie viel der landwirtschaftlichen Produktion man eigentlich verwenden sollte, um was zum Essen herzustellen. Oder ob man das eigentlich nicht für andere Sachen auch gebrauchen kann und vor allem für was. Also bekanntermaßen kann man ja zum Beispiel mit irgendwie so Öl und so herstellen und damit Autos betreiben und dann hat man aber entsprechend weniger zu essen.
Du meinst die 14% von unserer Getreideproduktion, die als Biosprit im Tank landen?
Also das 14%?
Das ist verdammt viel. Also weltweit. Deutsche Zahlen weiß ich jetzt allerdings nicht. Wäre jetzt schon mal interessant, okay, wie viel das ist. Aber chemische Grundstoffe, klar. Stärke aus Kartoffeln, das sind sogar noch Spezialsorten. Da gibt es jede Menge.
Sachen zum Rauchen. Ja, kann man auch anbauen.
Holy shit.
Ja, holy shit natürlich. Okay, aber das war der letzte Podcast. Pass auf, ich habe jemanden mitgebracht heute. Und zwar jemand, der hier im Rheinischen Revier inzwischen schon ziemlich bekannt ist und am Forschungszentrum in Jülich arbeitet und dort Institutsleiter ist am Institut für, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sagen kann, aber gleich nochmal korrigieren, Pflanzenwissenschaften. Und der beschäftigt sich sehr viel mit Pflanzen und im Rahmen dieser rheinischen Revierentwicklung hier auch mit dem Thema Bioökonomie. Mhm. Was auch immer das genau ist. Aber das können wir ihn gleich mal fragen.
Da bin ich auch gespannt.
Idee, wer es sein könnte?
Professor Schurr ist mir bekannt. Ja, ne? Ja, doch.
Der ist es auch. Und hier ist er. Hallo Uli.
Hallo, wie geht's heute?
Danke, herzlich willkommen in unserem Podcast hier bei Valentin und mir.
Hallo, auch von
wir,
mir.
Wir reden ja mal. Ja, genau. Wir reden hier immer über Pläne, über den Plan C, also was geht noch anders. Und ich habe jetzt mal behauptet, dass du da auch jemand bist, mit dem man sprechen könnte, weil ihr euch ja da am Forschungszentrum Jülich auch sehr viel damit beschäftigt, was man mit Pflanzen eigentlich sonst auch so alles machen kann. Und du bist ja hier auch berühmt im Revier wegen des Themas Bioökonomie. Könntest du uns noch mal kurz sagen, was das nochmal war, Bioökonomie?
Naja, mit Bioökonomie beschäftigen wir uns eigentlich mit allem, was Wertschöpfung aus Pflanzen macht. Das heißt, wir haben den ganzen Bereich der Nahrungsmittelproduktion, wir haben den ganzen Bereich der Produktion von Materialien, die man brauchen kann aus Pflanzen, Fasern, aber auch durchaus Baumaterialien etc. pp. Und wir haben auf der anderen Seite dann den ganzen Bereich, den man Richtung Chemie verwenden kann. Also Pflanzen oder auch Mikroorganismen als Rohstoffe für die Industrie. Und ganz am Schluss die Bioenergie im klassischen Sinn, wo man dann Biogas oder auch Fuels herstellt. Das sind dann so die berühmten vier Fs der Bioökonomie. Food, Feed, Fiber, Fuels. Manche nachher noch Fun dazu, weil es gibt auch noch Zierpflanzen oder das, was man auch in eurem früheren Teil vom Podcast Rauchen genannt hat. Das ist natürlich auch Fun. Von daher kommt auch aus der Pflanze.
Okay, also im Prinzip Bioökonomie ist alles, was, also ich habe mal bei ChatGPT nachgefragt, was es ist. Das ist der einzig kompetente Ansprechpartner heutzutage noch im Netz. Und der hat gesagt, Bioökonomie bezieht sich auf ein Konzept der Wirtschaft, das auf der Nutzung biologischer Ressourcen und biotechnologischer Prozesse basiert, um nachhaltige Produkte, Energie und Dienstleistungen zu erzeugen. Dienstleistungen. Sie stellt eine Alternative zu einer rein fossilbasierten Wirtschaft dar und strebt eine umweltfreundliche, ressourcenschonende Nutzung von biologischen Ressourcen an. Würdest du das unterschreiben?
Ja, wobei ich immer noch das Thema Nahrungsmittel mit reinnehme. Also das von daher nur das Thema Abgrenzung von der fossilen Wirtschaft reicht eigentlich nicht, weil das Thema Nahrungsmittel integraler Bestandteil der Bioökonomie ist.
Wäre es denn nicht sinnvoller, im Sinne der Welternährung möglichst viel auf unseren Äckern für die Nahrungsmittelerzeugung zu verwenden? Also jetzt speziell bei Energiepflanzen, es sind ja richtig fette Flächen, also richtig große Flächen. bei anderen Sachen, okay, das ist vielleicht nicht so relevant, aber ist das, kratzt das oder macht das nicht unser Ziel schwerer, die Welt zu ernähren?
Also wir haben sicherlich in der Bioökonomie eigentlich durchgängig inzwischen das Prinzip Food First. Das heißt, das Thema, das Prinzip gilt. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich, da haben wir gleich von der Flächennutzung natürlich ein großes Thema. Wir stellen zurzeit sehr viel unserer Flächen, die wir dann hinterher in Food transferieren, für Futtermittel her. Das heißt, das ganze Thema Umsetzung von Pflanze in Nahrungsmittel, was man hinterher als Fleisch isst, frisst bei uns in Deutschland viel mehr Fläche, als wir in Energiepflanzen überhaupt umsetzen. Das heißt, da haben wir eigentlich weniger das Thema Food versus Non-Food-Nutzung, sondern eher das Thema vegetarisches Thema oder Food, pflanzenbasierte Nahrungsmittel gegenüber Fleisch. Das ist ein richtig großes Thema und da haben wir natürlich ganz viele Konsequenzen, sowohl hier bei uns als auch global, die man daraus berücksichtigen muss.
Ja, das stimmt. Also global, Severin, ich habe dir gerade gesagt, 14% für Biosprit, aber bei Futter für die Tiere ist es, ich glaube, mehr als die Hälfte, 2/3 der Getreideernte, also gigantisch viel mehr. Das ist natürlich richtig.
Mhm. Ja, also ich meine, auf das Feld müssen wir jetzt nicht umschwenken mit der Fleisch, zu viel Fleisch essen und so. Das kann man übrigens auch intensiv diskutieren. Ich habe dann euch bei LinkedIn mal so einen Artikel gelesen, vor allem, der sich wahnsinnig aufgeregt hat, weil er einfach gesagt hat, also man kann nicht einfach Kalorien in Kalorien umrechnen. So für ein Kilo Fleisch brauche ich so und so viel Kalorien pflanzliche Nahrungsmittel, weil die Qualität eines Fleisches einfach viel höher ist, auch also jetzt sozusagen an dem, was da alles drin ist, als jetzt einfach das in Pflanze umzurechnen. Aber wie gesagt,
da gibt es natürlich viele andere Themen. Der Wasserfootprint von fleischlichen Nahrungsmitteln ist natürlich ein ganz anderer als der von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Ja. Und dann kommen wir in ganz viele Diskussionen rein. Aber ich denke, wo wie gesagt, für mich ist das Thema Nahrungsmittel auch immer Teil der Bioökonomie. Wir haben aber sicherlich heute noch andere Themen.
Ja, bitte. Ja, dann, aber erzähl doch mal jetzt hier so im Rheinischen, was gibt es denn da für spannende Projekte, wo es um genau dieses Thema geht? Also was macht ihr da?
Also im Endeffekt, wir haben gestartet relativ früh, nämlich im Ende 2017, also noch bevor eigentlich der offizielle Startschuss gelaufen ist für den Strukturwandel, haben wir gestartet die Strukturwandelinitiative Bioökonomie Revier. Was heißt das? Wir versuchen in Bioökonomie Revier tatsächlich was recht Ungewöhnliches. Wir machen nicht irgendwie ein bisschen Bioökonomie an verschiedenen Stellen oder hier mal eine Produktion oder hier mal einen Studiengang oder sowas, sondern wir versuchen tatsächlich die Idee Bioökonomie als integrierende systemische Lösung für eine ganze Region umzusetzen. Das heißt, als Kern eines Narrativs für eine Region zu benutzen. Und das funktioniert eigentlich in dieser Region sehr gut, weil wir eigentlich eine Region haben, die von ihrer auch Industriestruktur, von ihrer landwirtschaftlichen Struktur her so stark geprägt ist, dass sie dieses systemische Integrationsthema tragen kann. Was heißt das? Wir haben, wenn man mal auf eine geschichtliche Skala geht, haben wir, bevor wir fossile Rohstoffe gefunden haben, aus stark genutzt haben, hatten wir eine hybride Bioökonomie. Was heißt das? Wir hatten eine Ökonomie, die auf biologischen Materialien basiert hat, die auf Pflanzen basiert hat, die auch durchaus Biotechnologie mit drin hatte. Also der ganze Biotech-Bereich ist ja früher auch benutzt worden, um Nahrungsmittel zum Beispiel zu fermentieren und dadurch haltbar zu machen. Also es gab durchaus diese ganzen verschiedenen Komponenten schon. Gleichzeitig hatten wir einen Bereich, der Energie aus anderen Bereichen mit reingenommen hat, also Windmühlen, Wassermühlen, war alles Energie, die man ins System eingebracht hat. Das heißt, wir hatten einen Bereich, der Nahrungsmittel oder Pflanzenproduktion gemacht hat, der Energiebereich hatte. Und wir hatten damit verknüpft, sehr eng verknüpft in der gemeinsamen regionalen Wirtschaftsstruktur, die Nutzung in Richtung Fasern und Materialien. Baumaterialien, Fasern, bei uns in Düren ganz stark das Thema Papier beispielsweise. Düren ist einer der zentralen Papier-Hotspots in Deutschland weiterhin heute. Wir haben das ganze Thema Fasern für Textil. Auch das ist in der Region eine ganz starke Industriestruktur gewesen, die teilweise ganz eng mit der Papierindustrie verwoben war. Wir haben das Thema Chemie. Viele der Chemieunternehmen, die wir heute in der Rheinschiene haben, haben gestartet aus Nutzung von Pflanzen als Basis für chemische Rohstoffe. Und diese Situation, dass diese ganzen Industrien hier sind, die haben wir heute eigentlich immer noch. Wir haben nur zwischendurch diese Industrien durch die fossilen Rohstoffe in Silos getrieben, weil es gab billigen Kohlenstoff und es gab billige Energie. Und damit sind die Industrien, haben die sich in ihre, haben die billige Rohstoffe gehabt, die nicht mehr darauf angewiesen waren, mit anderen zusammenzuarbeiten. Sie haben billige Energie gehabt, die man aus fossilen Rohstoffen gewinnen konnte und haben damit verlernt, miteinander zu arbeiten. Aber wir haben eine Industriestruktur heute in der Region, die eigentlich genau diese Industrien immer noch da hat. Und wir versuchen jetzt, das Zusammenführen dieser verschiedenen Industriestrukturen wieder zu schaffen. Also Landwirtschaft mit Papier, Papier mit Chemie, Verpackungen mit Textil und damit wieder ein regionales, gemeinsames Narrativ zu finden, wo wir ein nachhaltiges Wirtschaften aufbauen können.
Jetzt muss man vielleicht dem nicht in der Region beheimateten Zuhörer sagen, dass mit dem Revier ist das Braunkohlerevier gemeint, also so im Dreieck zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach. Und aber das Interessante finde ich ja schon, also wir haben ja jetzt hier, das ist ja durchaus auch jetzt durch die Braunkohle industriell geprägt. Und das wäre dann, würde die Braunkohle quasi durch pflanzliche Rohstoffe ersetzt. Also meine, es ist ja auch landwirtschaftlich geprägt, gleichzeitig die fruchtbarsten Böden in der Region ganz Deutschlands.
Also es sind die fruchtbarsten Böden fast in Europa. Es gibt eine ganz klare die Flächennutzung ist eigentlich viel mehr Landwirtschaft als Tagebau, muss man auch sagen. Wir haben viel mehr Hektar, die in der Landwirtschaft drin sind, als im Tagebau. Wir werden sicherlich nicht, also die Kohle heute wird überwiegend für energetische Zwecke verwendet. Das ist sicherlich nicht das Ziel, die Bioenergie dort so einzusetzen, dass wir quasi das, was wir aus Kohle heute rausholen, quasi in Energie umzusetzen. Das würde auch gar nicht gehen, weil die Kohle über Jahrmillionen aufgespeicherte Biomasse ist und wir ja nur mit der rezenten, heute existierenden Biomasse arbeiten können. Aber bezüglich der Wertschöpfung, bezüglich der Entwicklung von nachhaltigen Wirtschaften ist genau das Ziel. Das heißt, Wertschöpfung schaffen, Arbeitsplätze schaffen, entlang eines solchen nachhaltigen Verknüpfungspfades dieser verschiedenen Industrien, die wir da haben.
Also merkst du schon, dass das irgendwie konkret wird an irgendeiner Stelle?
Ja, wir haben also Projekte, Projekte auf der einen Seite, also Projekte, die auch mit durchaus substanzieller Förderung gemacht werden. Das heißt, wir haben Projekte, die diese Verknüpfung von Industrien machen. Kommt gleich zurück auf ein paar Beispiele. Auf der anderen Seite haben wir aber auch direkt Umsetzungen, die von der Industrie gemacht werden, die also heute selber schon direkt umsetzen und nicht einfach wissenschaftliche Projekte, die irgendwas entwickeln, sondern wo wir tatsächlich auch diese Verknüpfung wieder hinbekommen. Wir sind gerade dabei, leider noch ganz spruchreif, sollte im Laufe der nächsten paar Wochen vor uns kommen, eine Industrieproduktionsanlage umzustellen von fossilen Rohstoffen auf Rohstoffe, die aus einem anderen Industriebereich als Reststoffe rübergekommen sind und damit einen nachhaltigen Rohstoff bieten, aus einem Papierindustrie-Reststoff in der Verpackungsindustrie rüber Produktion, die dann fossile Rohstoffe in großer Menge ersetzen wird. Das ist was heute zwischen der Industrie passiert ist, wir ein bisschen initiiert haben durch unsere Aktivitäten. Aber parallel dazu sind natürlich viele Projekte am Laufen, die dann versuchen, solche Wechselspiele zwischen den Industrien auch zu erzeugen. Ich habe vorher schon erwähnt, im Dürener Umfeld ist die Papierindustrie sehr stark. Die Papierindustrie braucht Rohstoffe. Die Papierindustrie ist ein hervorragendes Beispiel, wie Recyclingwirtschaft funktioniert, mit einer unglaublich hohen Recyclingquote von 82% in Deutschland. Das ist viel, viel mehr, als wir im Plastik haben. Plastik sind wir, glaube ich, bei 12%, Glas bei 14%, also irgendwo so im unteren 20er-Prozentsatz, während wir bei Papierindustrie 82% Recyclingquote haben. Das ist schon massiv. Ne? Und das ist auch die ganze Industrie in der Region oder in Deutschland, Mitteleuropa ist darauf aufgebaut, während zum Beispiel die skandinavischen Papierindustrien auf dem Rohstoff Holz aufsetzen, sitzen wir hier im Wesentlichen auf dem Altpapiermarkt auf. Trotzdem heißt es natürlich, dass ich um die 20% Frischmasse und Frischfaser da reinbringen muss. Bislang ist der überwiegende Brot- und Butterbaum der Papierindustrie oder auch von der Bauindustrie ist die Fichte. Und wenn man mal in die Eifel hochgeht, nicht nur in die Eifel, sondern auch in andere Mittelgebirge reingeht, dann sieht man, dass die Fichte Probleme kriegt. Und
ja, im Moment gibt es da ganz viel von.
Ja, kurzfristig. Kurzfristig, aber das ist inzwischen auch schon großteils wieder raus, beziehungsweise liegt noch auf dem Nasslagerplatz. Aber die längerfristige Perspektive ist natürlich bitter. Ja? Also bitter insofern, als dass die Fichte natürlich also es gibt Szenarien, wo sie tatsächlich aussterben wird in Mitteleuropa. Es gibt da hoffentlich, dass das nicht ganz so ist. Aber das Aufkommen dieses sehr wertvollen Rohstoffbaums ist natürlich schwierig. Das heißt, wir versuchen an der Stelle jetzt gerade über Projekte qualitativ hochqualitative Fasern in diesen beispielsweise Papierkreislauf reinzubringen. Weil
was gibt's denn da?
Ja, es gibt viele Agrarreststoffe, die man benutzen könnte, die dann von der Faser her entsprechend hochcharakterisiert sein müssen. Und das ist genau so ein Thema, was man halt über solche öffentlich finanzierte Projekte machen muss oder solche Projekte machen muss, dass man sehen muss, welches Portfolio habe ich. Es gibt inzwischen einzelne Unternehmen, die entsprechend solche Papiere und solche mit alternativen Fasern machen. Teilweise auch in der Werbung schon Toilettenpapier, was aus Stroh, Weizenstroh hergestellt worden ist. Es gibt jetzt auch also im Tissue-Bereich vor allem Papiere, die aus Agrarreststoffen kommen, sind auch teilweise schon in der Industrie in der Werbung so beworben, was zeigt, dass die Industrie da schon mittendrin steckt in diesem Wechsel zu anderen Fasern. Auf der anderen Seite gibt es qualitativ extrem hochwertige Fasern, die wir teilweise aus anderen Regionen importieren. Also Bambusfaser ist ein ganz tolles Material. Eine ganz hochwertige Faser ist aber natürlich dann mit dem Transport wieder belegt. Das heißt, da kann man sich fragen, haben wir nicht sowas Ähnliches hier auch? Und was wir jetzt in Projekten gerade aufsetzen, ist, dass wir verbinden die verschiedensten Faserrohstoffe als Agrarreststoffe, aber auch durchaus als angebaute Industriepflanzen, klassischerweise Flachs, Hanf, aber auch Pflanzen, die so in die Richtung mit Doppelnutzung, also ich nutze Pflanzen, die noch zusätzliche andere Wertschöpfung haben, in Richtung Bioschmierstoffe oder sowas, Disteln zum Beispiel ein schönes Beispiel, die ich dann aber auch benutzen kann, Fasern zu produzieren und dann die Charakterisierung dieser Fasern zu machen, die Aufarbeitung dieser Fasern zu machen durch bestimmte Technologien, durch verschiedene Technologien und dann am Schluss die Verwertung dieser Fasern in Papier, in Textil, in Medizinalsysteme, aber durchaus auch in Baustoffe oder in Composite oder sowas reinzumachen. Das sind Projekte, die natürlich dann eine breitere Basis brauchen als nur ein einzelnes individuelles Projekt für eine Industrie, aber die dann natürlich eine Basis geben, die viel breiter ansetzbar ist.
Aber sag mal, um mal ganz konkret beim Papier zu bleiben, also unsere Etiketten von unseren Produkten hier drucken wir inzwischen auf Graspapier. Und das sieht super aus, total elegant, ist aber auch schweineteuer. Ja. Weswegen ich mir schon überlegt habe, ob ich nicht doch lieber auf anderes Papier zurückgehe, aber ist halt jetzt so hübsch. Das ist nur die Frage, sozusagen, gibt es, und außerdem sieht das natürlich, man sieht halt, dass das aus, dass da Gras drin ist, so ungefähr. Gibt es denn Fasern jetzt schon, die ernstzunehmend Holz ersetzen können im Papierbereich?
Ja, die gibt es natürlich. Ich sage mal immer, das Graspapier soll natürlich auch, weil es Graspapier sein soll, auch das riecht ja auch. Also wenn man dran schnüffelt, dann riecht es nach Gras. Das ist ein Teil des Marketing-Themas an der Stelle. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Qualität der Grasfaser natürlich sehr variabel ist und tatsächlich dieses Graspapier ja auch eher aus einem Gras kommt, das aus Naturschutzquellen kommt. Das heißt also nicht dafür spezifisch angebaute Bereiche sind. Zum anderen stehen die auch in starker Konkurrenz, gerade mit diesen Heu-Thematiken, dann wieder eine andere Querverbindung, in Richtung der Pferde, Pferde, der Sportpferde hier. Also haben wir ein sehr hohes Sportpferdeaufkommen in der Region, die brauchen Heu. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf die Graspreise, auch für diese Papierseite. Also da gibt es viele Querverknüpfungen. Aber darüber hinaus, ja, es gibt Fasern. Ich kann auch das Graspapier so machen, dass es gebleicht ist. Dann habe ich natürlich wieder einen zusätzlichen Aufreinigungsschritt, der zum einen kostet, zum anderen Chemie enthält. Aber natürlich kann ich aus jede Faser bleichen. Also viele der, wenn ich sage, 82% Recyclingfasern sind ganz viele unserer Weißpapiere heute, sind tatsächlich Recyclingfasern. Die waren vorher mal das, was man früher als braunes Recyclingpapier gesehen hat. Aber da gibt es Aufreinigungsmethoden, die auch das Weiß machen.
Okay. Eine Sache, die mich da immer so ein bisschen umtreibt, ganz grundsätzlich, ist, man kann jetzt immer sagen, okay, wir ersetzen jetzt ganz böse fossile Sachen durch Sachen, die wir anbauen. Und dann muss man sich doch aber eigentlich immer die Frage stellen, wie wird eigentlich angebaut? Also, im industriellen Anbau habe ich halt einen irren Einsatz von Stickstoff, von allen möglichen Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln, Herbiziden, was auch immer, was ja so das eigentliche Problem darstellt, zumindest wenn man so Richtung planetare Belastungsgrenzen und so guckt. Muss man nicht auch, also gerade in dem Zusammenhang, man denkt dann immer so, also Industriepflanzen, ja, die kann ich ja auch wie Sau anbauen, so ungefähr. Muss man nicht auch da schärfer hingucken? Also ich merke es immer so bei Pflanzen, ja, wir haben ja hier immer einmal im Jahr unsere Biogartenmesse und da fällt immer auf, dass den Leuten gar nicht bewusst ist, dass zum Beispiel Pflanzen auch aus einer biologischen Anzucht kommen und die denken aber da gar nicht drüber nach, die denken, Pflanze ist Pflanze, hole ich im Baumarkt oder sonst wo, was interessiert mich ein Biosiegel da, das muss irgendwie auf Essen drauf, weil das dann angeblich gesünder ist, wenn ich das esse. Und an der Stelle denke ich immer, die Leute haben noch nicht verstanden, worum es bei Bio eigentlich geht. Nimmst du da nimmst du da was wahr zu dem Thema?
Ich fange mal bei dem ersten Satz an, den du gesagt hast. Ersatz von Industrierohstoffen durch Bio, also pflanzenbasierte Anbau. Wenn man zurückgeht zu dem ursprünglichen Ansatz, warum haben wir diesen billigen Kohlenstoff? Weil wir über Jahrmillionen, wirklich Jahrmillionen, Kohlenstoff, also Biomasse, aufgespart hat und gespeichert haben in diesen fossilen Rohstoffen. Es sollte jetzt keiner so unvernünftig sein, zu sagen, na gut, das, was wir über Jahrmillionen aufgespart haben und aufgebraucht haben auf dieser Erde, können wir jetzt einfach durch heute produzierte Biomasse einfach ersetzen. Das heißt, wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie wir diese Biomasse sinnvoll nutzen. Und deshalb geht Bioökonomie nur in Kombination mit Kreislaufwirtschaft. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Pflanzenproduktion zurück, aber ich will einfach dieses Thema nochmal anreißen. Was heißt das? Das heißt, dass ich die Biomasse, die ich generiere, so lang wie möglich im Nutzungspfad halten muss und im Kreislauf führen muss. Deshalb ist nochmal Papierindustrie ein sehr schönes Beispiel. Die Papierfaser wird heute, da gibt es Untersuchungen dazu, 20 Mal verwendet, um Papier zu machen. Also 20 Mal wiederholt im Kreislauf verwendet, bevor sie so schlecht ist, dass sie ausgespuckt wird, in Anführungszeichen. Das heißt auch, dass ich nicht, wenn ich jetzt das ersetzen würde durch jedes Mal Frischfaser, müsste ich 20 Mal so viel Frischfaser reinbringen, um jedes Mal das gleiche Produkt zu machen. Das heißt, durch die Wiederverwendung reduziere ich die Masse, die ich ursprünglich mal reinbringen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir nicht einfach den Turnover, den wir heute haben, nicht einfach ersetzen können durch Biomasse, die wir einfach im Acker produzieren. Das heißt gleichzeitig, dass wir qualitativ hochwertige Biomasse in diesen Kreislauf einbringen müssen. Das heißt, wir können nicht irgendwelche Biomasse einbringen, weil wenn es schlechte Biomasse ist, da reinkommt, also Spray, in dem Fall schlechte Fasern reinbringen, dann geht die Faser halt nur dreimal oder viermal durch den Kreislauf durch. Und das heißt, ich muss wieder, meine Recyclingquote sinkt und ich muss wieder mehr Rohstoff anbauen und habe dann einen Effekt auf die Fläche. Und genau deshalb muss man natürlich auch gerade bei der industriellen Rohstoffbereitstellung sehr auf die Qualität achten, was da an Material in diesen Kreislauf reinkommt, weil sonst funktioniert dieser Kreislauf nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die zunehmend auch in der Industrie der Wunsch da ist nach nachhaltigen Rohstoffen. Das kommt nicht nur aus den Lieferkettengesetzen, die wir jetzt zunehmend kriegen, die auch ganz wesentliche Bedeutung haben für die für die Herkunft der Rohstoffe, für die Nachhaltigkeit der Rohstoffe, sondern auch aus dem Druck des Kunden raus, einen nachhaltigen Rohstoff zu haben. Der Kunde möchte heute mit Sicherheit nicht ein Papier haben oder Textil. Na gut, bei Textilien haben wir es immer noch, weil es halt ganz wenig regionale Produktion ist. Aber der Trend hin zu nachhaltig produzierten Rohstoffen als Industrierohstoffe ist deutlich.
Ja, das ist doch super. Also ich meine, ich habe mir gerade überlegt, warum eigentlich Papier so eine wahnsinnig viel höhere Recyclingquote hat. Das hat sicherlich auch mit dem nicht so effektiven gelben Punkt zu tun, weil es vermischt wird. Aber ich glaube vor allem noch mit, dass eben die Plastik oft als in Mischform auftaucht. Also wenn ich mal überlege, ich bin auch mal auf Tetra Pak als Sponsor reingefallen, würde ich heute nie wieder akzeptieren. Die haben einen schönen Werbespruch, zu 100% recycelbar. Aber die Realität ist, zu 0% wird es recycelt, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, die Verbundstoffe. Ich meine, es ist ein super praktisches Produkt, aber leider nicht recycelt. Und bei Papier beginnt das vielleicht ja jetzt auch zunehmend, wenn ich höre, dass schon eine einfache Pizzaschachtel mit einem fettabstoßenden Forever Chemical PFAS beschichtet wird. Dann graust es mir, wie das vielleicht in Zukunft sein wird, wenn die Produkte immer noch besser und noch besser werden und noch was drunter gemischt wird. Und dann wird es auch schlechter recycelbar.
Also wir haben tatsächlich im Rheinischen Revier, kenne ich zumindest eine Papierfabrik, die macht Recycling von Tetra Paks, wo das Papier verwendet wird und dann wieder Papier draus gemacht wird für Verpackung und Wellpappe. Und natürlich dann das ganze Verbundmaterial entsprechend übrig bleibt, was heute in meisten Fällen dann in eine Verbrennung geht, weil es halt Reststoffe sind. Aber auch da sind wir gerade dabei, alternative Möglichkeiten zu finden, weil diese Reststoffe, die dort rauskommen, die sind ja durchaus auch wieder, könnte man durchaus auch wieder verwerten, wenn dann entsprechend hochqualitative Produkte draus werden. Das heißt, an vielen Stellen geht es auf so eine Art Upcycling raus, dass wir sagen, wir haben einen Reststoff, gerade wenn er ein Mischreststoff ist, muss man versuchen, etwas möglichst Hochwertiges draus zu machen, weil es dann sich lohnt, auch diesen Mischstoff zu benutzen. Und da gibt es auch konkrete Projekte, die wir haben, wo es zum einen über biotechnologische Verfahren geht, um dann ein Upcycling zu machen und zu einem höheren Produkt zu kommen. Oder auf der anderen Seite dann diese Reststoffe, die heute in die Verbrennung reingehen oder in anderen Bereichen in Biogas-Thematiken reingehen, die tatsächlich zu benutzen, um zum Beispiel Wasserstoff zu machen. Da kann ich Pyrolyse machen, kann ich Wasserstoff machen und kann dann an der Stelle tatsächlich auch ein hochwertiges Energiezwischenprodukt generieren, was ich dann in anderen Bereichen wieder einsetzen kann. Vor allem, wenn es ein extremes Mischpolymer ist, wo ich echt Schwierigkeiten habe, das auseinanderzukriegen. Muss aber gleichzeitig auch versuchen, das ist das Product Design, was da reinkommt, dass man möglichst auch Produkte hat, die man trennen kann. Das ist sicherlich beim Tetra Pak ein sehr hoch integriertes Produkt, aber wie gesagt, es geht. Während wir bei anderen Bereichen, der Bereich, der die meisten Ressourcen frisst, ist der Baubereich. Da haben wir nach wie vor viele Verbundbaustoffe, die nie wieder auseinandergehen. Und da muss man Produkte
sein. Ist ja total erstaunlich. Ich hatte neulich mal mit einem Fensterbauunternehmen zu tun. Und die erzählten mir, und das habe ich total fasziniert, die machen Kunststofffenster. Ja. Und dann habe ich natürlich erstmal abschätzig auf die geguckt, weil die nur Kunststofffenster machen. Und dann erzählten die aber, dass die schon, ich weiß nicht, seit den 80er Jahren oder irgendwann angefangen haben, weil es damals eine ziemliche Krise gab, die Kunststofffenster zu recyceln. Und die stellen im Prinzip alle ihre Fenster aus recycelten Kunststofffenstern her und sagen, es ist viel umweltfreundlicher, weil so ein Holzfenster, wenn du da einmal mit irgendeinem Lack drauf gepinselt hast, dann kannst du das nämlich nur noch entsorgen, wenn du das Haus abreißt. Ja, ein Holzfenster ist nicht recycelbar, ist nicht wieder aufarbeitbar. Es sei denn, du arbeitest halt nur, ich sag mal, mit Leinöl oder so, ja. Aber das, was wir normalerweise als Holzfenster bekommen, ist was ganz Artiges, nur wegschmeißen.
Ja, und sobald das Metall.
Hat mich relativ erstaunt.
Sobald das Metall aus dem Papier, aus dem Plastikfenster raus ist, ist es ja auch ein homogener Kunststoff. Also die Homogenität des Reststoffes ist schon ganz wesentlich, um halt dann entsprechende Upcycling-Möglichkeit auch zu haben.
Also das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil wir sind gerade auch dabei zu recherchieren zum Thema Normen, die also auch einen starken Einfluss haben und überhaupt Baugesetze, weil man im Moment sehr stark, also was das Bauen betrifft, so einen Fokus auf den Energieverbrauch in den Häusern hat und das eigentliche Bauen, also die graue Energie, die da gebunden ist, die ist aber sehr viel größer noch, die dabei vergisst. Also das ist, glaube ich, viel zu sehr aus unserem Augenmerk gelangt. Und dann, also da hat mich tatsächlich beeindruckt, das waren aber Überzeugungstäter, die dann gesagt haben, okay, wir bauen jetzt hier. Das Ziel war zunächst einmal, ein Haus nur aus recycelten Produkten zu bauen. Da stießen die aber doch ganz schnell auf Grenzen. Und sie hat gesagt, okay, aus recycelten und, wenn das nicht geht, aus recycelbaren Produkten. Und da war dann halt, die haben sehr viel Holz dann doch tatsächlich verwendet, aber eben in dieser Reinform. Und dann zum Beispiel Kabel wurden auf Putz verlegt. Das war dann schon ein eigene Ästhetik, kann man so machen, aber ist anders als wie wir das kennen, wo alles hinter den Wänden verschwindet und wenn es rausgerissen wird, ist alles futsch. Ne?
Also wir hier im Denkmal, ja, das muss ich an der Stelle mal kurz sagen. Ich sag allen Leuten, die hier irgendwas machen, alle Kabel und alle Rohre kommen auf Putz. Weil wenn meine Urenkeln das passiert, was mir hier passiert, ja, dass ich keine Ahnung habe, wo welches Rohr durchläuft und von wo es herkommt und irgendwo wird die Wand nass und du hast keine Ahnung. So, also insofern, da bin ich völlig auf der Seite von, da muss man die ästhetischen Ansprüche ein bisschen ändern. Aber wir kommen ein bisschen ab vom Thema.
Ja, kleiner Hinweis. Also wir haben im Rheinischen Revier tatsächlich auch ein anderes Projekt, Faktor X, lohnt sich vielleicht auch nochmal nachzugucken.
Ja.
Wo Faktor X tatsächlich das ganze Thema Footprint in Baurohstoffen mit berücksichtigt. Und wir haben tatsächlich an vielen Stellen heute eine Situation, dass die Rohstoffe, der Energiefootprint von den Baurohstoffen, von den Baumaterialien, die wir haben, teilweise größer ist als das, was wir in der Betriebsphase des Hauses tatsächlich an Energieverbrauch haben. Dann geht es die Schere natürlich auseinander. Und das ist aber ein anderes Projekt, haben wir nur am Rande damit zu tun, weil wir auch darüber reden, wie wir recycelbare, biobasierte Rohstoffe da reinbringen können. Aber das ist geht auch genau dieses Thema an, dass ich in der Nutzungsphase hinterher eigentlich auch berücksichtigen muss, wo die Materialien herkommen. Und so ein aufgeschäumtes Isolationsmaterial hat natürlich einen Footprint, sowohl auf der Materialseite als auch auf der Energieseite, der erheblich ist.
Aber nochmal, da sind wir vorhin versehentlich abgebogen. Die Anbau, also wie baue ich eigentlich an? Da wolltest du noch was
zu sagen. Also die Anbausituation ist natürlich so, dass die Produktivität in den letzten Jahren schon sehr im Vordergrund gestanden ist und dass natürlich das Thema Ertrag nach wie vor auch ein wichtiges Thema ist. Wobei wir in unserer Region schon auch dadurch, dass wir sehr gute Böden haben, mit Hochertragsproduktion auch durchaus gut wirtschaften können. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich ein Landwirt auch nicht unbedingt das Interesse daran hat, das Kapital, mit dem er wirtschaftet, sprich den Boden, kaputt zu machen. Das heißt, die Anbausituation muss schon so sich weiterentwickeln. Und da gibt es, wir haben vorher das Thema Regulierung gerade mal kurz aufgerufen, natürlich auch Gründe, warum da manche Sachen schlecht gemacht werden, weil manche Sachen tatsächlich aus der Regulierungsseite her problematisch sind. Aber die Nutzung des Bodens und die Nachhaltigkeit der Pflanzenproduktion ist schon ein wesentlicher Punkt. Der betrifft zum einen die Grundproduktion der Landwirtschaft. Da gibt es ja viele verschiedene Ansätze dazu. Zum anderen aber auch das zunehmende Interesse der Verwertungsseite, Food sowieso, aber auch im Bereich Non-Food, dass nachhaltige Produktion eine Voraussetzung ist, um hinterher dieses Produkt sinnvoll auf den Markt zu bringen.
Aber jetzt nochmal kurz Regulierung. Was läuft denn da bei der Regulierung falsch, ganz konkret, wenn es um die Fruchtbarkeit der Böden geht?
Ja, wir haben Vorgaben, die teilweise natürlich auch nicht auf die regionalen Bedingungen angepasst sind. Ja. Wir haben Situationen, wo die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmöglichkeiten so weit eingeschränkt ist, dass ich tatsächlich auch Produktion betreiben muss, wo man teilweise auch recht schwierige Materialien einsetzen muss. Wir haben auf der anderen Seite Vorgaben, die Nutzung von Flächen auch einschränken in einer Form, wo man auch manchmal fragen muss, ob das noch sinnvoll ist. Also das Thema Stilllegung auf der einen Seite ist sicherlich sinnvoll, aber ich kann Stilllegung so machen oder so machen. Ich kann Stilllegung so machen, dass es tatsächlich eine Effizienz erreicht, weil ich eigentlich nicht eine Stilllegungsfläche brauche, sondern ich will eigentlich eine Fläche haben, wo Bodenruhe stattfindet oder wo ich Biodiversität fördere. Und da muss ich die Ziele anders formulieren, als das, was man nur zu sagen, ich mache eine Stilllegungsfläche, beispielsweise. Man kann auch interessante neue Produktionssysteme machen. Wir haben ein anderes Projekt, was wir zurzeit auch massiv betreiben, was auch sehr, sehr interessante Erkenntnisse aufwirft, ist das ganze Thema Agri-PV. Wir kriegen ja sehr viel Druck auf die Fläche, weil wir Photovoltaikflächen brauchen, um Photovoltaik zu produzieren. Das ist einfach eine flächenintensive Energieversorgung. Aber statt jetzt gerade hier im Rheinischen Revier die guten Böden mit Freiflächenanlagen einfach zuzupflastern und keine Pflanzenproduktion mehr drunter zu haben, haben wir vor ein paar Jahren angefangen, das Thema Agri-PV aufzurufen. Das heißt, wir produzieren auf etwas höher aufgeständerten Photovoltaik, produzieren wir Energie. Wir sind auch ein bisschen weiter auseinander. Das heißt, pro Hektar mache ich nicht ganz so viel Energie, wie wenn ich eine reine Anlage hätte. Aber ich kann darunter Pflanzenproduktion betreiben. Das sind nicht die klassischen Zuckerrüben, Getreide etc., zumindest bei uns nicht. Es gibt da Ansätze, wo man es teilweise in anderen Regionen so machen kann. Aber es sind Spezialkulturen, da sind wir wieder bei dem Thema Fasern, bei dem Thema Sonderkulturen, da sind wir beim Thema Gemüse, sind beim Thema Obst, um dann im Prinzip auch eine Doppelnutzung zu erreichen, weil diese Photovoltaik kann zusätzlich dann auch die Pflanze schützen. Ja, an ganz vielen Stellen haben wir auch aufgrund des Klimawandels heute Situation, dass die Pflanzenerträge eingeschränkt werden durch die hohen Temperaturen, nicht unbedingt nur durch Trockenstress, sondern durch hohe Temperaturen. Das heißt, ich kann dann zwar der Pflanze etwas weniger Licht anbieten, aber gleichzeitig auch die Temperatur senken und damit eine höhere Resilienz von Ertrag produzieren. Das ist auch so ein Thema.
Was für Pflanzen wäre das ganz konkret? Was könnte man anbauen?
Gemüse beispielsweise, Obst, also alles, was im gartenbaulichen Bereich unterwegs ist, kann man da drunter machen. Die Logik, die wir dort versuchen, zurzeit sehr viel durch Forschung, aber auch durch inzwischen sehr einige Praxisgeschichten zu machen, ist, dass viele unserer Kulturpflanzen, die wir in diesem gartenbaulichen Gemüseumfeld, Beerenumfeld haben, dass die ursprünglich eigentlich von der Evolution her aus dem Unterwuchs von Wald kommen. Das heißt, ich habe diese
Schatten sowieso
mögen und eigentlich mit dieser freien Feldsituation gar nicht so gut hinkommen. Das heißt, wo kommen Heidelbeeren ursprünglich vor im Wald? Wo kommen Brombeeren? Also gut, Brombeeren, Himbeeren sind eher so auf Sukzessionsflächen draußen, aber durchaus solche Situationen, wo man im Unterwuchs drin unterwegs ist. Das sind so klassische Pflanzen, die man dafür sicherlich nehmen kann. Zum anderen ist es so, dass auch, wenn man im weiteren Bereich eher im Tierbereich drin, auch im Tierbereich ist es so, dass wir heute diese hohen Temperaturen haben, sowohl für Rinder als auch für Hühner zum Beispiel, sind diese hohen Temperaturen, wenn wir Sommer haben, ja Stress pur. Das heißt, wenn wir eine Rinderherde draußen haben bei 42 Grad Außentemperatur, das ist jetzt schon kein richtiges Tierwohl mehr. Aber das gleiche kann ich beispielsweise, das gleiche Prinzip, wie ich gerade für die Pflanzen beschrieben habe, kann ich im Prinzip für Hühner genauso einsetzen. Auch das Urhuhn stammt ursprünglich aus dem Wald. Das heißt, möchte eigentlich über sich was drüber haben. Und wenn über sich nichts drüber ist, hat es immer Angst vorm Habicht. Das heißt, diese Möglichkeit,
durch ihn zu kommen. Kommt aber übrigens auch, wenn oben drüber was ist, aber es weniger Stress.
Genau, aber man merkt es nicht so schnell. Aber diese Kombination, also diesen Doppelnutzen von auf der einen Seite Strom produzieren über die Photovoltaik, auf der anderen Seite Schutz für die Tierproduktion und Pflanzenproduktion, ist so ein Thema, was wir zurzeit intensiv betreiben, um damit auch Flächendoppelnutzung zu machen.
Cool. Also wir müssen, merken wir auch hier wieder, also wir haben es in verschiedenen Podcasts jetzt immer wieder gehabt, Vielfalt ist Trumpf. Mhm. Also und zu versuchen, auf einer Fläche verschiedene Sachen zu machen und vielfältiger zu werden, ist natürlich...
Kann ich denn, das ist jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich, aber eins wird mich dann schon noch jucken, also so dieses politische Kuddelmuddel um die Zukunftsregion, Zukunftsagentur Rhein-Ruhr, so heißt sie, glaube ich.
Nee, Rheinisches Revier.
Rheinisches Revier. Rhein-Ruhr. Ah, stimmt, Rhein-Ruhr wäre ja die andere Seite. So ist das. ZRR. Das ist ja wahnsinnig viel Geld vom Bund eigentlich vorgesehen, aber irgendwie ist, da tut sich nichts. Da ist irgendwie, was ist da los?
Naja, es ist eine relativ komplexe Struktur von der Grundanlage. Diese 15 Milliarden, die da insgesamt vorgesehen sind, davon werden 10 Milliarden über den Bund ausgegeben und 5 Milliarden über das Land. Und das Land hat im Wesentlichen investive Ausgaben dazu machen. Also die Konstellation ist schon mal insgesamt ein bisschen komplex. Gleichzeitig ist es so, auch das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, dass es mit diesen Summen, die dort genannt werden oder die da im Raum stehen, dass dort viele verschiedene Wünsche gibt. Und da gibt's so eine, also ich sag mal, es gab sicherlich gewisse Goldgräberstimmung, die da gesagt hat, jeder möchte sein Projekt haben und jeder möchte das haben und dort eine Struktur reinzukriegen, ist nicht ganz einfach. Da wurde das Sterne-Verfahren aufgesetzt, was sicherlich sehr komplex war und gleichzeitig auch die Rückkopplung am Schluss, um speziell den dritten Stern zu kriegen, sprich eine Fördermöglichkeit auf der Bundesseite zu kriegen, ist schon sehr aufwendig, weil wir haben zurzeit keine Förderrichtlinie, die spezifisch dafür da ist. Und das macht es natürlich etwas schwierig. Gleichzeitig haben wir eine starke Einschränkung, und das ist sicherlich ein ganz wesentliches Thema, die auch für die Umsetzung da ist, eine starke Einschränkung durch die, dass wir eigentlich praktisch keine Gelder haben, um das Unternehmen zu fördern, was eigentlich notwendig wäre, um tatsächlich eine Umsetzung hinzubekommen. Das heißt, es gibt viele verschiedene Komponenten, wo zunehmend klar ist, wo die Problemstellungen liegen. Die sind sicherlich auch bekannt. Und es wird dort sicherlich auch jetzt Reaktionen, es gibt auch Reaktionen, wird auch Reaktionen darauf geben, wie dieses Verfahren insgesamt angepasst wird. Das Sterne-Verfahren ist schon vom Tisch genommen.
Abgeschafft worden.
Und das, und ja, das wird.
Also kurz vor dem dritten Stern wurde es abgeschafft.
Ja. Bei uns. Aber im Prinzip, die Ideen sind ja immer noch da. Man muss natürlich dann ein anderes Verfahren haben. Man muss sicherlich ein Verfahren haben, was auf der einen Seite den Ausgleich bietet zwischen den Bedürfnissen und Interessen der Region, dass nicht alles über Land und Bund quasi in dieser Region bestimmt wird. Die Region muss schon was zu sagen haben. Und auf der anderen Seite muss es aber auch in eine Struktur reinpassen, wo wir nicht Überdiversität von 1000 bunte Blümchen haben, sondern tatsächlich etwas haben, was eine Struktur schafft, die auch langfristig den Strukturwandel trägt. Und das wird halt ganz wesentlichen, muss man auch sagen, nicht nur über Fördermittel funktionieren. Fördermittel müssen eigentlich so idealerweise eingesetzt werden, dass private Investitionen zu dauerhaft stabilen Strukturen führen. Und den Weg muss man eingehen, muss man beschreiten.
Ja, man müsste sich mal die Frage stellen, was das Ganze drumherum eigentlich kostet. Und also dieses ganze Chaos muss ja auch bezahlt werden.
Ja, wobei wir hatten also in den ersten Projekten, die wir hatten, hatten wir auch eine Begleitung drin, weil wir gesagt haben, wir haben wenig Ahnung von Strukturwandel, deshalb brauchen wir jemanden, der auch Strukturwandel kennt. Und die Problematik, dass dazu verschiedene Phasen sind, die im Strukturwandel passieren, die ist auch jetzt nicht unüblich. Ja, dass am Anfang eher so eine Aufbruchstimmung, Goldgräberstimmung, intrinsisch motivierte Menschen sind untereinander unterwegs, wie zum Beispiel Leute, die in Türnich Agroforst betreiben wollen. Die sind da unterwegs und wollen da was auf den Weg bringen. Und dann gibt's so andere Komponenten, die dann zwischendurch mal sich zu Wort melden. Und dann gibt es irgendwann mal eine Phase, das ist die Endphase, wo es dann tatsächlich in einen strukturierten Prozess läuft, wo sich diese verschiedenen Interessenslagen ein bisschen ausgemanagelt haben und dann hoffentlich noch Geld da ist, um dann die Projekte auf den Weg zu bringen, die tatsächlich dann in die Umsetzung gehen. Es gibt viele Projekte, muss man auch sagen, es gibt viele Projekte, die natürlich in der Umsetzung sind. Ich rechne unsere natürlich dazu, sonst würde ich jetzt hier was falsch machen. Aber wir versuchen natürlich auch diese Projekte so aufzusetzen, dass wir Strukturwandel ernst nehmen. Das heißt, mit der Region arbeiten. Das heißt nicht, dass wir wissen, wie diese Region funktioniert und Zukunft zu tun hat, sondern wir sind im starken Dialog mit allen Stakeholdern. Das ist auch ein sehr aufwendiges Verfahren. Wir haben für jede der Anrainerkommunen ein Bioökonomieprofil erstellt mit den Kommunen gemeinsam. Was ist heute da? Was kann man zukünftig machen? Wir haben ein großes Industrienetzwerk, wo wir inzwischen bekannt sind in der Region, so dass Industrie bei uns anfragt und sagt, wir wollen mit euch Bioökonomie machen, wie können wir da was tun? Also es ist durchaus ein sehr offenes Verfahren. Wir haben ein Netzwerk mit Landwirten von jung bis alt und wir haben sehr gute Beziehungen in diesem Gesamtkonstrukt drin. Von da, und das ist eigentlich auch das Interesse, wirklich mit dieser Region gemeinsam zu arbeiten und gemeinsames Narrativ zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt hatte, mit der Region zu entwerfen und dadurch eigentlich auch eine Identität für diese Region zu erhalten und zu schaffen, weil wir heute ja im Prinzip behaupten, das ist eine Braunkohleregion. Naja, aber nicht hinter der Kohle, aber die Kohle hat natürlich eine entsprechende Position auch in der Gestaltung der Landschaft. Und wir wollen das eigentlich ersetzen durch eine Identität. Wir sind eine Bioökonomieregion auf dem Selbstverständnis durchaus auch von Bürgern und die Potenziale dazu sind alle da. Wir müssen aber halt auch das wirklich im Dialog mit Bürgern in partizipativen Prozessen, was wir auch gemacht haben, weiterführen und tatsächlich dieses Narrativ in die Köpfe und in das Gefühl der Region einbringen.
Da ist natürlich nur die Hoffnung, dass das tatsächlich gelingt und sich die coolen Projekte nicht am Ende rausgemändelt haben. Spreche natürlich nur von mir selber.
Man braucht eine gewisse Resilienz.
Richtig. Und das ist ja, wenn man sie selber schon nicht hat, dann kann man sie von anderen ja auch nicht verlangen. Gut. Uli, vielen, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Wir haben jetzt einen sehr breiten Ausflug gemacht von der Papierindustrie bis zur ZRR. Und dem Rheinischen Revier, das uns hier immer wieder begleitet. Gibt es übrigens auch einen sehr hörenswerten Podcast, finde ich, mit dem Reimer Molitor. Den fand ich sehr erhellend. Auch über die Frage, was Strukturwandel eigentlich bedeutet, hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal zu Gast hier. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, auch von mir.
Gerne. Und euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Bis dann. Ciao.
Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. plan-c-podcast.de. Da findet ihr alle neuen Folgen.